Amen. Wir lesen in Matthäus Kapitel 24, 11. Schauen wir gemeinsam Kapitel 24 vom Matthäus-Evangelium, Vers 11. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Der Titel der heutigen Predigt ist Irrlehren der katholischen Kirche. Irrlehren der katholischen Kirche. Der Jesus hat uns schon damals gewarnt, in Matthäus Kapitel 24 hat gesagt, es werden viele falsche Propheten auftreten. Wir sollten uns also nicht wundern, wenn das, was der Herr Jesus gesagt hat, auch wirklich passiert. Weil dreimal darf man raten heutzutage, der Herr Jesus ist Gott, der Herr Jesus weiß, was passieren wird in der Zukunft und deswegen kann er das auch sagen, wir können darauf vertrauen und wir sehen es doch die ganze Zeit. Es ist im Alten Testament der Fall, es ist im Neuen Testament der Fall, es ist heute der Fall, es ist immer der Fall, es gab immer schon falsche Propheten. Die Bibel sagt im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1, ich lese es schnell vor, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Das heißt, hier sagt der Petrus, im Volk, damals, im Alten Testament, unter Israel, gab es auch schon falsche Propheten. Und die schlechte Nachricht ist, wir werden immer mit diesen Leuten zu tun haben. Die werden immer da sein. Es wird immer irgendwer aufstehen und daherkommen und sagen, hey, ich bin ein Prophet und wir lehren genau das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Sie sagen es vielleicht nicht so offensichtlich natürlich, das würden sie ja nie sagen. Sie würden wahrscheinlich mit einer Masche kommen und sagen, naja, du kannst dein Heil verlieren, wenn du schlechte Werke tust, wenn du zu viel sündigst und so weiter und so fort. Du kannst ein Olaf Latzel sein, nicht? Der dann sagt, man kann das Heil nicht verlieren, außer du kommst in diese Spirale hinein der Sünde, nicht? Das wird immer tiefer und tiefer und tiefer und ding, du bist dann raus aus der Gnade, du bist aus der Gnade gefallen. Olaf Latzel ist deshalb auch ein Irrlehrer, ein falscher Prophet, der lehrt, dass man das Heil verlieren kann. Und wir werden immer mit solchen Leuten zu tun haben. Und die offensichtlichste, meist sichtbarste Gruppe, ja, und vor allem in Pforzheim, ich habe das nachgeschaut und recherchiert, werde ich dann auch die Zahlen nennen, sind die Katholiken, die katholische Kirche. Deswegen müssen wir auch gegen die katholische Kirche predigen, die falschen Lügen aufzeigen, damit die Menschen das hören und umkehren und gerettet werden und in den Himmel kommen. Das ist ja unser Ziel. Unser Ziel ist es nicht, dass wir die Menschen ins Verderben bringen, so wie die katholischen Priester, sondern unser Ziel ist es, dass Menschen in den Himmel kommen und gerettet werden. Das sollte unsere erste Priorität sein. Und ein paar Fakten dazu. In Pforzheim gibt es 50.000 Katholiken. 50.000, okay, dem Papier nach. Wahrscheinlich dem Taufschein nach sind sie Katholiken, aber trotzdem, viele von denen würden sagen, ich bin katholisch. Ja. Viele würden das wirklich sagen, zum auf der Straße, nicht? Hey, bist du Christ? Katholisch? Ich bin katholisch, ja. Oder vielleicht evangelisch, aber die meisten katholisch im Pforzheim. Auch wenn sie selber nicht wissen, einige wissen das nicht. Ja. Oder sind schon so weit weg von diesem katholischen Glauben, was eh gut ist, was uns natürlich nutzt, weil ein strenger Katholik lässt sich, glaube ich, schwerer bekehren als ein nicht so strenger Katholik. Ja. In Pforzheim gibt es 50.000 Katholiken und deswegen denke ich, dass dieses Thema ein Thema ist in dieser Stadt für uns, für die Baptistenkirche in Pforzheim. So nehmen wir gesagt, 50.000 ist die Hälfte der Bevölkerung in Pforzheim. Das heißt, die Hälfte sagt immer gleich, wir sind katholisch. Okay? Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir da draußen im Segen gewinnen, dass wir Katholiken antreffen. Und wir sollten auf jeden Fall gerüstet sein, wir sollten vorbereitet sein auf das, was sie glauben, auf das, was sie glauben, wie sie in den Himmel kommen, ja, damit wir ihnen ganz klar zeigen können, hey, das sind die Lügen der katholischen Kirche. Hey, glaubst du das wirklich? Glaubst du, dass du das und dies tun musst, um in den Himmel zu kommen? Und so weiter und so fort. Wir gehen ganz genau darauf ein, auf zwei Punkte, möchte ich heute behandeln, zwei Irrlehren der katholischen Kirche, weil es einfach viel zu viele sind. Ich meine, die haben ein eigenes Buch, diesen Katechismus, ich habe ihn gekauft, aber leider habe ich ihn vergessen, ich wollte ihn mitnehmen und herzeigen. Pech gehabt, im Zug ist mir dann aufgefallen, ich habe ihn vergessen, nicht, ich wollte ihn unbedingt herzeigen. Damit man das mal gesehen hat, was das ist. Ja, natürlich kann man ihn auch online finden und so weiter und so fort, ich habe mir alle Stellen rauskopiert, die ich mir dann anschauen möchte mit euch. Das Problem ist, katholische Menschen wissen meistens selber nicht, was sie genau glauben. Sie wissen es nicht. Und das wird dann bekannt, wenn man auf der Straße mit ihnen redet. Ja? Die haben keine Ahnung von Purgatorium, also Fegefeuer. Okay, sie haben das schon mal gehört, aber sie wissen nicht genau, was dahinter steckt. Sie haben ja, sich taufen lassen, aber sie wissen nicht wirklich diesen Unterschied zwischen der Taufe und der Rettung. Das wissen sie jetzt nicht wirklich. Das müssen wir ihnen schon erklären. Okay? Und ich möchte einfach ganz ehrlich sein. Also ich bin selber katholisch aufgewachsen. Ich bin 23 Jahre stolzer Katholik gewesen. Wenn man mich gefragt hat, und was bist du? Ich bin stolzer Katholik. Ja, ich werde niemals draußen aus dieser Kirche, weil es die einzig wahre Kirche ist. So habe ich geantwortet. Ja, das Schlechte dabei war, ist, dass ich stolz war, deswegen bin ich so lange geblieben in dieser falschen Religion. Aber mit der Zeit, natürlich als stolzer Katholik, wirst du auf die Idee kommen zu sagen, hey, es gibt eine Bibel, oder? Vielleicht sollten wir die mal lesen. Und dann habe ich angefangen, Bibel zu lesen, vielleicht online zu recherchieren natürlich. Und dann sind ein paar Fragen aufgekommen. Weil jeder normale Mensch, jeder normale Katholik, der die Bibel liest, wird auf einmal auf gewisse Fragen kommen, mit denen er dann zum Priester geht. Und der Priester ist ja der Superheld, nicht? Der ist ja dort und weiß alles, er spricht die Segenssprüche aus und der Herr sei mit dir, nicht? Und so weiter. Und du gehst dann hin zum Priester und fragst ihn diese Fragen. Und der Priester gibt keine Antwort. Er tut so, als würde er etwas wissen, versucht dann irgendwie weit auszuholen. Ja, das Konzil von die dort und sagt dies und das und Maria und dies und mehr hörst du nicht. Du hörst keine klare Antwort, wie es wirklich ist. Und es gibt auch einen Grund dafür. Man lernt dort, die lernen selber nicht. Die lernen nicht, was in der Bibel steht. Die wissen nicht, was in der Bibel steht. Ja, ich meine, sie werden auch getauft, sie werden dann gefirmt und entscheiden sich dann, ich gehe jetzt in die Universität, ja, in diese hochheilige Universität und gehe dort Priestertum studieren. Oder katholische Theologie heißt es, glaube ich. Und dann irgendwann kann man sich entscheiden, will man jetzt in die Uni oder in der Uni bleiben oder will man jetzt der Priester werden. Sich enthalten, enthaltsam leben, 500.000 Mal das Ave Maria beten, wahrscheinlich ist die Voraussetzung, um das zu werden. Aber sicherlich nicht einmal die Bibel durchgelesen zu haben. Das glaube ich nicht. Bei mir war es auch so, also zu meiner Firmung, du bist dort hingegangen, ja, du hast dort irgendwelche Geschichten gehört am Samstag und was genau, weiß ich nicht mehr. Ja, das ist mir nicht mehr wirklich da drinnen übergeblieben. Und am Ende lässt du dich einfach firmen, freiwillig oder beziehungsweise zwanghaft, weil eigentlich ist es ja Tradition. Also die Menschen da draußen lassen sich taufen, okay, da haben sie keine Wahl, die Eltern zwingen sie. Das ist, okay, da können wir sagen, vergessen wir das, aber was ist dann mit der Firmung? Spätestens bei der Firmung sollte dann einer auf die Idee kommen und sagen, hey, Moment mal, was ist das überhaupt? Was steht da wirklich in der Bibel? Tun sie aber nichts. Nein, sie gehen einfach hin jeden Samstag, dann kommt der Priester, schmeißt dieses Öl auf seinen Kopf und du bist gefirmt, du hast den Heiligen Geist, fertig. Ende der Geschichte, mach was du willst. Ja. Okay, das ist die Firmung. Und danach gibt es dann eben natürlich Spieleabend und was weiß ich, was alles. Ja, und wir müssen Katholiken manchmal selber erklären, was ihr Glaube ist. Und wenn du fragst, also wenn jemand fragen sollte, glaubst du an Jesus, dann wird er natürlich als Katholik sagen, ja. Also nur weil jemand sagt, ich glaube an Jesus, heißt das nicht, dass er auf einmal Christ ist. Heißt nicht, dass er auf einmal gerettet ist. Okay? Und deswegen muss man unterscheiden. Also Katholiken sind keine Christen. Katholiken sind Katholiken und Christen sind Christen. Das ist ein Unterschied. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch. Und wenn ich das ab und zu mal da draußen sage, hey, was bist du denn für ein Glaubensrichtung? Sage ich, ich bin Christ oder Baptist oder sonst was. Sage, okay, ich bin katholisch, sagt dann der andere. Sagt, ja, aber ich bin nicht katholisch, ich bin Christ. Okay, dann schauen sie meistens an und sagen, aha, okay, was heißt das jetzt? Also katholisch ist doch Christ, oder? Die Menschen wissen nicht mal den Unterschied. Ist eh klar, weil sie Katholizismus als Christentum verkaufen. Okay, und deswegen müssen wir das aufdecken. Katholisch ist eine Sache, hat nichts mit dem Christentum zu tun, oder vielleicht ein paar Auszüge davon oder ein paar Bibelverse nehmen sie immer raus, aber es ist genauso eine falsche Religion, es hat nichts mit dem wahren Christentum zu tun. Könnte einige Gemüter verletzen, wenn ich das so sage, aber wir müssen das sagen, die katholische Kirche glaubt an ein falsches Evangelium der Werke. Und der beste Beweis ist das Erste, was die Katholiken tun. Was tun sie, wenn ein Kind auf die Welt kommt? Sie gehen zum Sakrament der Taufe. Gehen zum Priester, sie erbeten die Taufe für ihr Kind. Sie gehen dann zum Priester ganz demütig und sagen, wir erbitten die Taufe für unser Kind. Wir wollen, dass es in den Himmel kommt. Sagen, ja, ist gut. Kommen Sie nächsten Sonntag, bringen Sie Familie und Freunde. Und dann kommen Sie dorthin, nicht? Und dann gehst du in die Kirche rein. Die Familien vielleicht, die noch nie eine Kirche gesehen haben, geht es nicht rein, da gibt es komische Gestalten da drinnen. Also ich gehe nicht mehr in die Kirche, muss ich sagen, weil ich einfach nicht will, dass meine Kinder das sehen, diese komischen Gestalten an den Wänden und sagen, meine Kinder werden sofort sagen, das sind Götzen, 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 sagen, ja, ruhig, ruhig, also dann gehe ich gar nicht rein, nicht von draußen, sagen sie das schon. Wenn da draußen all diese ganzen Gestalten sind, die draufhängen. Und die gehen dann dort rein in diesen dunklen Ort, mit dieser dunklen Atmosphäre, wo man Weihrauch riecht. Der größte Widerspruch überhaupt. Ja. Und dann gehst du dort rein und der Priester nimmt das Kind. Und was macht er dann? Er spricht irgendwelche Segenssprüche und sagt, wir taufen dich jetzt im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes, einmal Wasser, zweimal Wasser, dreimal Wasser. Das Kind fängt an zu weinen und die Menschen freuen sich. Juhu, juhu, das Kind weint und die Menschen freuen sich. Ja, Tanz, Freudentanz und Tänze und so weiter. Und sagen, das Kind weint. Das ist keine Freude dabei, wenn das Kind weint. Ja? Ich meine, aus ihrer Sicht natürlich, ja, es wurde gerettet, jetzt hat es das ewige Leben bekommen, es wurde befreit von seiner Sündenschuld. Ja, das glauben sie, das ist die katholische Taufe. Und diesen Aspekt möchte ich ein bisschen genauer aufzeigen. Das ist nämlich genau das Problem. Sie glauben, dass die Taufe rettet. Sie glauben, dass Wassermoleküle, wenn sie auf die Stirn des Babys fallen, dass auf einmal alle Sünden verschwinden. Ist doch ein bisschen bizarr, oder? Also Wasser kann uns doch nicht, jeder hat Wasser, ich kann genauso mit Wasser jetzt da bespritzen und sagen, ich bin getauft im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Aber das rettet doch niemanden, das ist doch nur Wasser. Okay? Und das ist einmal der erste Irrlehrer, sie glauben, dieses Wasser hat eine bestimmte Funktion, eine Hokuspokus-Funktion, wenn du so willst. Ja, wenn du sie raufschüttest und der Priester macht es gerade, dann wird es automatisch gerettet. Es ist vorbei, es ist in die Familie der Gläubigen gekommen. Ich zitiere jetzt aus dem Katechismus, Abschnitt 12, 13. Und ich nenne immer KKK, also ich sage immer jetzt nicht Katechismus der katholischen Kirche, es ist zu lang, es ist einfach KKK. 12, 13, da steht drinnen, die heilige Taufe ist die Grundlage des ganzen christlichen Lebens, das Eingangstor zum Leben im Geiste und zu den anderen Sakramenten. Durch die Taufe werden wir von der Sünde befreit und als Söhne Gottes wiedergeboren. Wir werden Glieder Christi in die Kirche eingefügt und an ihrer Sendung beteiligt. Die Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im Wort. Das heißt, da steht es doch wortwörtlich, sie glauben tatsächlich, dass die Taufe die Wiedergeburt ist, dass die Taufe die Sünden wecken. Wenn einen Katholiken wir das sogar bezweifeln, also einen Katholiken, die nicht so belesen sind, kommen wir vielleicht daher und sagen, na, es ist ja eh nicht so, wie du sagst. Nicht? Es ist eh klar, wenn jemand nichts weiß, dann versucht er seinen Glauben irgendwie zu verteidigen, habe ich auch gemacht, wenn man jung ist. Aber auch Ältere versuchen das natürlich, die gehen sich nicht aus und sagen, na, na, das ist gar nicht so, wie du glaubst, gehen wir zum Priester, reden wir mit dem Priester. Ich sage, ich brauche keinen Priester, um herauszufinden, was im Katechismus steht. Die haben das alle geschrieben. Und außerdem wird er dir wahrscheinlich eh nicht so antworten, dass du rausrennst, damit wir irgendwelche anderen Dinge sagen, damit du bleibst und sagen, warte noch, wir schauen uns das genauer an und Gottes Gnade ist groß, wir treffen uns dann und wir schauen uns das genauer an. Aber du kriegst keine klare Antwort. Er wird dir keine klare Antwort sagen können, weil er sich selber nicht auskennt mit der Bibel, Punkt Nummer 1 haben wir schon gesagt. Und zweitens, wenn er das zugibt und du schaust dann die Bibelverse dazu an, dann ist ein direkter Widerspruch. Und deswegen glaube ich nicht, dass Katholiken oder katholische Priester ihre Bibel lesen. Weil die würden sofort die Widersprüche erkennen. Die würden nicht einen Stein auf dem anderen lassen und sagen, Moment einmal, ich bin katholischer Priester und ich lese gerade die Bibel, da steht nichts davon, dass die Taufe dich rechtfertigt. Aber wir lernen doch die ganze Zeit von dem Papst, dass es rechtfertigt. Die wird sofort sich umdrehen und sagen, hey, Moment einmal, stimmt was nicht? Oder wird sagen, weißt du was, lass mal die Bibel einfach unten liegen, ich brauche mir nicht. Ich einfach mit Katechismus, wenn jemand mich fragt, werde ich versuchen, irgendwie eine Antwort zu geben, die keinen Sinn macht, und dann hoffe ich, dass er schweigt. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe nicht geschwiegen, ich habe immer wieder die Fragen gestellt und bin immer wieder hingegangen und gesagt, wie kann das sein? Wieso steht das in der Bibel nicht? Und so sollten Katholiken auch sein, wir sollten sie motivieren, hey, stell die Fragen, such nach der Wahrheit, lies die Bibel. Ja? Also Katholiken glauben, dass die Taufe ein Geheimnis ist und jeder kann sie theoretisch spenden. Das ist auch sehr interessant. Und es ist auch gleichzeitig ein Widerspruch. Weil dann braucht ihr eigentlich, denkt mir wieder dieses Experiment durch. Was heißt das dann? Das heißt, der Priester kann eigentlich sich die Hotspots raussuchen im Pforzheim, wo viele Menschen sind, meistens samstags vielleicht, wenn sie einkaufen gehen oder sonst wo, und kann mit seinem katholischen Wasser, mit seinem Kübel rausgehen zu diesen Hotspots. Und er kann ja Menschen taufen und er tauft sie einfach alle gleich. Ohne dass sie wollen. Sagt, du bist ein Atheist, ja, Pech gehabt, und du bist getauft. Du willst nicht getauft werden, jetzt bist du getauft, jetzt bist du gerettet, jetzt bist du ein Kind Gottes, kannst nicht mehr entscheiden. Okay? Das könnte er doch theoretisch machen. Was hindert ihn daran? Er hat das, diese Macht, dieses Sakrament kann er ausüben. Er muss einfach nur den Taufspruch sagen. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes und Wasser auf dich stehen und du bist getauft, du bist gerettet, du bist ein wiedergeborener Christ. Aber ist das die Wahrheit? Ist es so, wie es funktioniert? Natürlich nicht. Gott würde niemals jemanden zwingen, dass er Christ wird, dass er neu geboren wird. Das entspricht nicht der Eigenschaft Gottes, dass er Menschen zwingt. Ja, sondern Gott ist geduldig, Gott will, dass alle Menschen zur Kenntnis der Wahrheit kommen, Gott will, dass sie das Wort Gottes hören und erst wenn sie gehört haben, und glauben und es annehmen, dann werden sie erst gerettet und dann können sie auch taufen lassen. Das ist die Prozedur, wie sie eigentlich wirklich ist und wie Gott es will. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Gott zwingt niemanden, gläubig zu werden. Es ist freiwillig. Und das ist ein kleiner Widerspruch hier, den ich aufzeigen möchte. Sie sagen nämlich, die katholische Taufe löscht alle Sünden weg. Und dann sagen sie im Abschnitt 1263, das ist circa 60 Abschnitte später, da steht, durch die Taufe werden sämtliche Sünden nachgelassen, die Erbsünde und alle persönlichen Sünden sowie die Sündenstrafen, in denen die wiedergeboren sind, verbleibt nichts, das sie am Eintritt in das Reich Gottes hindern würde, weder die Sünde Adams noch die persönliche Sünde, noch die Folge der Sünde, deren schlimmste die Trennung von Gott ist. Also Katholiken glauben eigentlich, es gibt zwei Arten von Sünden. Es gibt die Erbsünde, die bekommt ein Baby automatisch, wenn es geboren wird. Was die Erbsünde ist, können sie selber nicht sagen. Das wissen sie selber nicht. Sie glauben nur, es gibt eine Erbsünde, das heißt, sie werden in die Hölle gehen, weil Adam gesündigt hat. Ich glaube nicht, dass ein Baby in die Hölle geht, weil Adam gesündigt hat. Ich glaube, wenn ein Baby stirbt, dann kommt es in den Himmel, weil es keine persönliche Sünde hat. Okay? Aber die glauben, das Baby, wenn es stirbt und es wurde nicht getauft, dann hat es diese Erbsünde von Adam geerbt und dafür verdient es, in die Hölle zu gehen. Und bis vor 100 Jahren haben sie das noch drinnen stehen gehabt in ihrem Katechismus. Es gibt diesen Ort, diesen speziellen Ort zwischen Himmel und Hölle, diesen Limbus, ja, den haben sie jetzt rausgenommen. Und wenn ein Kind, das nicht getauft ist, stirbt, dann kommt es in den Limbus hinein. Dieser Ort, wo niemand weiß, was es ist. Ganz früh haben sie gesagt, das ist die Hölle. Weil sie haben geglaubt, wenn du nicht getauft bist, bist du nicht gerettet, du kommst in die Hölle. Was eigentlich genau das ist, was hier steht. Aber heute sagen sie das nicht. Wir sagen, Moment einmal, Gott ist gnädig, wir vertrauen darauf, dass er gnädig ist. Ja, du musst getauft werden, um in den Himmel zu kommen. Aber wenn du nicht getauft bist als Baby, kommst du nicht in die Hölle. Totaler Widerspruch eigentlich. Früher waren sie zumindest ehrlich und haben gesagt, hey, wenn du als Baby stirbst und du bist nicht getauft, kommst du in die Hölle. Dann haben sie es zu einem Zwischenbereich gemacht namens Limbus, dann kommst du dort hinein. Niemand weiß, wer dort ist. Wahrscheinlich alle Babys, die nicht getauft wurden, die gestorben sind, die sind ganz alleine dort. Ist Jesus dort? Ist irgendwer dort außer die? Keine Ahnung, wissen sie selber nicht. Das ist halt so, wenn man irgendwelche Erfindungen macht und zur Bibel hinzufügt. Und jetzt sagen sie, nein, schau her, wenn du nicht getauft bist, hoffen wir, dass du in den Himmel kommst. Nein, du sollst es nicht hoffen. Ein Baby hat keine Sünde. Du musst nicht hoffen, dass es in den Himmel geht. Es geht in den Himmel, auch wenn du es nicht willst. Weißt du, wieso Katholiken jahrhundertelang nicht wollten, dass Babys in den Himmel gehen, wenn sie nicht getauft sind? Vielleicht, damit die Eltern ihre Babys taufen lassen und für immer katholisch bleiben. Vielleicht ist das der Grund. Der Zwang des Glaubens. Und hier sagen sie jetzt, wenn du getauft bist, dann verlierst du die Erbsünde. Die geht weg. Und nicht nur das. Alle deine persönliche Sünde wird ausgelöscht. Das steht ja hier, nicht? Sie sagen, die Erbsünde wird nachgelassen und alle persönlichen Sünden, sowie die Sündenstrafen, werden nachgelassen. Es verbleibt nichts, steht hier, das sie am Eintritt in das Reich Gottes hindern würde. Aha, das heißt, einmal getauft, kommst du für immer in den Himmel. Das ist, was sie sagen. Nichts kann dich davon hindern. Und dann kommt jetzt der große Widerspruch. Und dieser Katechismus ist wirklich ein Ort der Widersprüche in sich. Ja? Viele behaupten, die Bibel hat Widersprüche. Nein, die Bibel hat keine Widersprüche. Die Bibel ist eigentlich im Einklang. Wenn du gerettet bist und sie liest und geistig lebst und Gott bittest um Weisheit, wird es immer verständlicher und verständlicher. Nein, der Katechismus ist voller Widersprüche. Das ist ein kleiner Widerspruch, der dem Ganzen eigentlich widerspricht. Katechismus, KKK 1446. Sich das Ja, das ist der Abschnitt. Ja? Da steht Christus hat das Bußsakrament für alle sündigen Glieder seiner Kirche eingesetzt. Vor allem für jene, die nach der Taufe in schwere Sünde gefallen sind und so die Taufgnade verloren und die kirchliche Gemeinschaft verletzt haben. Ihnen bietet das Sakrament der Buße eine neue Möglichkeit, sich zu bekehren und die Gnade der Rechtfertigung wieder zu erlangen. Die Kirchenväter stellen dieses Sakrament dar als die zweite Rettungsplanke nach dem Schiffbruch des Verlusts der Gnade. Das ist, dann wird irgendwelche Stellen zitiert von irgendwelchen Leuten, die das postuliert haben. Das ist ein direkter Widerspruch zu dem, was wir vorher gelesen haben. Zuerst sagen sie uns, hey, wenn du getauft bist, dann gibt es keine Erbsünde mehr, es gibt keine persönliche Sünde mehr, nichts hindert dich daran, in den Himmel zu gehen. Und jetzt sagen sie, Moment einmal, wenn wir das so machen eigentlich, würde das ja bedeuten, dass sie sich einfach einmal taufen lassen würden und dann machen sie, was sie wollen. Kommen nie wieder zur Kirche. Das müssen wir ein bisschen ändern, nicht? Das müssen wir schon sagen, ihr müsst schon wieder zurück, wenn ihr sündigt, dann könnte es sein, dass ihr die Taufgnade verliert. Obwohl sie gesagt haben, man kann es nie verlieren, sagen sie jetzt, man kann die Taufgnade verlieren, wenn wir schwer sündigen. Das ist direkter Widerspruch. Sie müssen das aber sagen, warum? Weil sonst kommt niemand mehr in die Kirche. Das ist halt, das ist in anderen Legionen so, die Diversgerechtigkeit haben. Sie müssen ihre Mitglieder irgendwie binden. Na, wie binden sie ihre Mitglieder? Nicht freiwillig. Sie sagen, hey, wenn du nicht gute Werke tust, verlierst du dein Heil, komm lieber zur Kirche, bekenne lieber deine Sünde dem Priester, der meistens pädophil ist, glaube ich, das ist mein persönlicher Glaube, und dann geht es dir wieder gut, dann kannst du wieder dabei sein. Und dann kriegen die Leute Angst. Die sagen, okay, wenn ich jetzt meine Sünden nicht bekenne, wenn ich zum Priester gehe, habe ich vielleicht die Taufgnade verloren, obwohl er mir gesagt hat, dass ich sie eigentlich nicht verlieren kann, jetzt kann ich sie doch verlieren, nicht? Und dann komme ich in die Kirche und dann gehe ich zum Priester, bekenne meine Sünde und muss dem Gottesdienst dann sitzen natürlich und warten, bis die Buße anfängt. Okay, so bindet man die Leute an die Kirche und das Buch ist voll mit Verwirrungen und Widersprüchen, die keiner aufklären kann. Und das erklärt auch, wieso Priester keine Antworten haben. Sie wissen selber nicht, was sie da glauben. Sie haben ein paar Stellen im Kopf. Sie wissen vielleicht, was ihr Vorgesetzter oder in der Universität gelehrt wird. Das haben sie noch im Kopf. Aber viele Stellen wissen sie einfach nicht mehr. Wenn du es ihnen dann zeigst, dann sagen sie, naja, nichts, keine Antwort. Ja. Das ist ja gewartet und gewartet, nicht immer jeden Sonntag hingegangen zum Priester, wieso ist Maria so und sie hat sich keine Sünde und dies und das. Aber darauf komme ich noch zu sprechen. Aber es ist kein Wunder, es ist überhaupt kein Wunder, dass Priester sich nicht auskennen. Und wie gesagt, ich habe in meiner Jugend auch sehr viele Fragen gestellt und da war ein Priester, der hat mich einmal mitgenommen, beziehungsweise, nein, das ist jetzt eine andere Geschichte. Da war ein Priester in unserem Haus, ja, der ist gekommen, der wollte mich dann wieder zurechtbiegen sozusagen und wollte mich wieder in die Gnade hineinbringen, weil ich abtrünnig geworden bin, nicht? Ich war noch nicht gerettet, aber ich wusste schon sehr viel über die Falschheiten der Kirche und ich habe die Bibel noch nicht einmal durchgelesen gehabt. Ja? Und ich wusste aber, wo Apostelgeschichte steht, ich wollte ihm was zeigen dort und er ist dann dort gesessen, nicht? Das war eine Gemeinschaft und er wollte mir dann erklären, wieso ich falsch liege und wieso die katholische Kirche die einzig wahre Kirche ist, nicht? Und dann sage ich ihm so, ja, aber in der Apostelgeschichte steht dies und das. Und dann sagt er so, ja, schauen wir es uns an. Nicht? Dann sage ich, okay, schauen wir es uns an. Und dann nimmt er so seine Bibel, er blättert ein bisschen herum. Okay, ja. Und dann geht er nach hinten zum Register, nicht? Und schaut, wo ist überhaupt die Apostelgeschichte? Und ich habe zugeschaut und dachte mir, wie kann das eigentlich sein? Ich habe die Bibel noch nicht einmal durchgelesen, ich weiß circa, wo sie ist. Schlag die Bibel zu circa 2/3 auf, irgendwo dort findest du es. Und der wusste, der war Priester, der war anerkannt, der hat viele Menschenmassen gehabt bei seinem Gottesdienst. Und der weiß nicht einmal, wo Apostelgeschichte steht. Na, gute Nacht, was willst du von dem lernen? Nichts, nichts wird von dem lernen. Und dann hat er geschaut und geschaut und geschaut, immer hat er irgendwas gefunden, hat es doch nicht gefunden. Und es war eine Katastrophe. Ja, und das Schlimmste dabei, meine Eltern waren dabei, nicht? Und das war ein bisschen beschämend für diesen Priester, ja, würde ich einmal sagen. Aber hey, die wissen gar nichts. Sie wissen gar nichts über die Bibel. Sie lesen sie auch nicht. Ja. Sie lesen andere Literaturen von Päpsten und so Geschichten, aber sicher nicht die Bibel. Das ist für mich überhaupt nicht verwunderlich. Diese Priester sind alle Heuchler. Sie haben keine Ahnung von der Taufe, von der richtigen Taufe. Wir müssen es ihnen zeigen. Oder auch, ich meine, den Priester vielleicht nicht. Er lehnt die biblische Taufe eigentlich direkt ab. Er sagt, es gibt nur eine Taufe der Wiedergeburt. Wenn du getauft wirst, hast du ewiges Leben. Alles andere ist falsch. In dem sagt aber gleichzeitig, die Bibel ist falsch. Auch wenn du es ihm zeigst. Die meisten Priester, das ist meine Erfahrung, mit denen ich stundenlang gesessen habe, nachdem ich gerettet wurde, die würden sagen, die kriegst du nicht rum. Egal wie viel Bibelverse du zeigst, sie haben dann in ihrer Pfarrkanzlei, haben sie einen Tisch stehen und da ist die Marienstatue in der Mitte. Und dann habe ich gesagt, okay, wurscht, der weiß es nicht. Ja. Und dann versucht ihm Vers für Vers zu zeigen, Vers für Vers. Und weißt du, was er dann geratet? Er geratet in so eine Endlosschleife. Er sagt immer, das, immer fängt an, immer dasselbe zu sagen, weil er keine Antworten hat, weil er geblendet ist. Sie haben die Bibel nicht ein einziges Mal gelesen Und weißt du, vielleicht haben sie sie schon gelesen, aber dann vielleicht umgekehrt, nicht? Also nicht, die Bibel umkehren, nicht? Weil das, was sie da, oder vielleicht haben sie aus Latein gelesen. Jahrhundertelang haben sie nur auf Latein. Ich meine, wer weiß, ob diese Priester auch Latein verstehen? Sie können es vielleicht lesen und irgendwas daherreden, aber wer weiß, ob die Latein verstehen? Vielleicht liest es auf Latein und sagt, ich habe die Bibel einmal gelesen. Auf welcher Sprache? Auf Latein. Super. Gratulation. Was hast du verstanden? Nichts hast du verstanden. Lies doch in deiner eigenen Sprache in Deutsch. Das wäre ein guter Vorschlag. Lass mich eine Sache klarstellen. Wenn solche Priester, bin mir ganz sicher, wenn solche Priester die Bibel in ihrer eigenen Sprache lesen würden, viele Dinge würden sofort aufploppen. Viele Dinge würden sofort Sinn machen. Ja? Ich möchte nicht jedem Priester vorwerfen, dass er das nicht macht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn ich einen Bibelvers zeige, dass der Typ keine Ahnung hat davon, dass er nicht weiß, wie er antworten soll. Ja? Das sagt schon ziemlich viel über seinen Glauben aus. Die Taufe hat nichts mit der Rechtfertigung zu tun. Das ist die Wahrheit. Die Taufe rettet nicht. Schlagen wir gemeinsam Römerbrief Kapitel 4 auf. Römerbrief Kapitel 4. Römerbrief Kapitel 4, ab Vers 6. Römerbrief 4, ab Vers 6. Da steht, ebenso preist doch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. So, hier steht, glückselig dem Mann, also dem Gott, dem Mann ohne Werke Gerechtigkeit zurechnet. Okay, eine Frage, und das sollten wir katholischen Hardlinern vielleicht wirklich so stellen. Wenn sie diesen Vers zeigen, der Meinung ist, dass die Taufe rechtfertigt, sagt sie ihm, hey, ist die Taufe ein gutes Werk? Ist die Taufe eine gute Tat? Dann wird er wahrscheinlich nicht sagen, na, die Taufe ist eine schlechte Tat, ein schlechtes Werk, wenn sie ja rettet, oder? Dann wird wahrscheinlich sagen, ja, es ist ein gutes Werk. Und dann fragt die Frage, okay, was steht hier in Römer Kapitel 4? Ohne Werke wird Gerechtigkeit angerechnet. Wenn die Taufe ein gutes Werk ist, und der Paulus sagt, ohne Werke wird Gerechtigkeit angerechnet, dann wird die Taufe dir nicht Gerechtigkeit einrechnen, in irgendeiner Art und Weise. Das ist ein Vers, mit dem wir direkt in den Angriff gehen können und sagen, hey, die Bibel sagt, die Taufe kann nicht Gerechtigkeit bringen. Ein zweiter Vers, aus Römer Kapitel 10, Vers 10, den können wir auch natürlich verwenden. Beim Seelengewinnen werden wir auch wahrscheinlich, die meisten von uns verwenden diesen Vers, Römer 10, Vers 10. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, ich lese ihn vor. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und dann kannst du zwei Fragen stellen. Wie wird man gerecht? Durch das Werk der Taufe oder mit dem Herzen glauben? Und jeder, der den Vers dann liest oder sich anschaut, müsste sagen, eigentlich durch den Glauben. Ja? Da ist kein Raum für die Taufe als Werk. Und dann kannst du die Frage stellen, wie wird man gerettet? Indem man Wasserspritzer auf den kleinen Säugling draufspritzt und glaubt, dass er dann gerettet ist? Oder indem man Jesus bekennt mit dem Mund? Und spätestens da werden sich anfangen, die Geister zu scheiden. Weil dann, wenn er das liest, man muss Jesus mit dem Mund bekennen, wie soll das ein Baby schaffen? Wie soll ein Baby auf einmal Jesus bekennen? Das geht doch gar nicht. Das sind sehr starke Fragen, die du stellen kannst. Zunächst einmal, die Gerechtigkeit kommt nicht durch gute Werke. Es ist nur aus Glauben im Herzen und dann gerettet werden, das ist kurz danach natürlich, du rufst Jesus an. Du nimmst Jesus an, okay, mit dem Mund. Und ich habe diese Verse mal dem Priester gezeigt. Und dieser Priester, der hat mich dann im Auto mitgenommen. Er hat mich nach St. Pölten gefahren, wir sind gemeinsam im Auto gefahren. Ich bin links, rechts gesessen, er hat links gesessen, hat ein paar Familien besucht. Ich habe diese Verse gezeigt. Wie schaut es aus? Hast du das gemacht? Nicht? Und also er hat dann gesagt... Also er hat dann erkannt, dass er nicht drum herum kommt. Er steht so drinnen. Er kann es nicht ändern. Und was er dann gesagt hat, hat mich wirklich verblüfft. Das ist unglaublich. Hört genau zu. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Er hat dann gesagt, er hat als Baby freiwillig geglaubt und Jesus bekannt. Und weißt du, was dann passiert ist? Ich habe dann 10 Minuten nichts mehr gesagt. Was soll ich jetzt sagen? Also, was willst du so einem Typen antworten? Der hat gesagt, er hat das Baby geredet. Hat er noch alle Sinne, die noch funktionieren und ist da noch alles korrekt bei dem? Wie kann man so eine Antwort geben als Priester? Zumindest hat er erkannt, dass die Bibel das schon sagt, dass man Jesus bekennen muss und glauben muss. Das kann ein Baby nicht. Ja? Aber dann zu sagen, hat das Baby das gemacht, ist Verrücktheit. Das gibt es nicht. Und ich habe dann mit Bibelversen durchlöchert. Er war wirklich arm in diesem Auto. Er war gefangen. Wir waren eine Stunde lang unterwegs und wir wussten nicht mehr, was wir reden. Nicht? Und also das erinnert mich irgendwie an die muslimischen Fantasien, dass Jesus als Baby geredet hat. Und das erinnert mich das. Ja, im Koran steht ja, dass Jesus als Baby, als Säugling geredet hat. Ja. Hat vielleicht mit dem irgendwas zu tun. Ja, keine Ahnung, vielleicht verbinde ich da falsche Dinge miteinander. Aber die sagen ja genauso verrückte Dinge. Ja. Was für eine dumme Aussage. Ich wusste ja, dass Priester gerne zum Alkohol greifen. Nicht nur in ihrer Freizeit. Nicht nur in ihrer Freizeit, wo sie dann zum Heurigen gehen und sich besaufen und auf blöd tun. Nein, in der Kirche natürlich auch. Die trinken ja den meisten Wein in der Kirche. Nicht, sie lassen die anderen, ich habe das ja gesehen, ich war jeden Sonntag dort, sie lassen die anderen nur ein bisschen reintüpfeln, nicht, und Wein, nicht, ein bisschen, einen kleinen Schluck. Und am Ende kommt dann der Priester mit seiner Alkoholsucht und trinkt dann den gesamten Kelch aus, nicht, voller Wein und Alkohol. Ich wusste, dass das der Fall ist, dass sie Alkohol trinken, aber dass es so schlimm ist, dass sie dann solche Aussagen machen, wusste ich nicht. Das hat mich wirklich verblüfft. Die einzigen Verse, die solche streng Katholiken hernehmen, stehen im Markus-Evangelium. Schlagen wir gemeinsam das Markus-Evangelium auf. Das sind Verse jetzt da, wo es vielleicht so ausschauen möchte, dass die Taufe in irgendeiner klitzekleinen Art und Weise etwas mit der Rettung zu tun hat. Aber es ist nicht so. Markus Kapitel 16. Schauen wir gemeinsam Markus Kapitel 16 auf. Da ist dieser Missionsbefehl vom Herrn Jesus an die Jünger und er sprach zu ihnen, Vers 15, er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und dann kommen Katholiken daher und sagen, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Und dann lassen sie den zweiten Vers aus. Mit Absicht. Damit sie es so aussehen lassen, dass die Taufe mit der Errettung etwas zu tun hat. Aber die Taufe mit der Errettung überhaupt gar nichts zu tun hat. Paulus sagt, Gott hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Wenn die Taufe mit der Errettung was zu tun hat, wieso sagt er nicht, die Taufe ist Bestandteil des Evangeliums und wenn du getauft wirst, dann wirst du es gerettet. Sagen, nein, ich bin froh, dass ich niemanden von euch getauft habe. Das würde bedeuten, dass Paulus froh ist, dass er niemanden von ihnen gerettet hat. Würde so ausschauen, wenn er sagt, ich bin froh, dass ich niemanden von euch getauft habe, sagen, hey, ich bin froh, dass du in die Hölle gehst, würde Paulus sagen. Sagen, nein, weil die Taufe nicht rettet. Okay, deswegen sagt er das und er wollte nicht, dass diese Zwiespaltigkeit und Streiterei, ich bin auf den Paul, ich bin auf den Paulus getauft, dies und das. Er sagt, ich bin froh, dass ich niemanden von euch getauft habe. Okay, außer den, sagt er dann. Das heißt, allein schon dieser Aussage merken wir, hey, der Paulus will doch nicht, dass Menschen in die Hölle gehen. Der Paulus sagt nur, gut, dass ich dich nicht getauft habe, damit du nicht auch sagst, hey, ich bin das Paulus und ich bin das Apollos und dies und das. Nein, ich habe das Evangelium verkündigt, du wurdest gerettet, schön und gut. Natürlich soll man sich dann taufen lassen, ist eh klar. Aber nicht aus der Motivation heraus zu sagen, hey, ich bin jetzt bei Pastor so und so getauft worden, schau, wie gut ich bin. Ja? Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass du dich taufen lässt, weil du Gott gehorsam sein willst. Okay? Und nicht, weil du damit gerettet wirst. Damit wirst du überhaupt nicht gerettet. Und dann sagen sie, wer glaubt und getauft wird. Kannst du dich erinnern? Das war gezeigt. Wer glaubt und getauft wird, gerettet werden. Ja, aber lesen wir den nächsten Vers. Hier steht, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Okay, was ist, wenn ich zu diesem ersten Vers gesagt hätte, wer glaubt und getauft wird und im Pforzheim lebt, wird gerettet werden. Wäre das eine richtige Aussage? Das wäre natürlich eine richtige Aussage, weil du kannst ja ruhig im Pforzheim wohnen und gerettet werden, oder? Das wäre genauso eine richtige Aussage. Ich sage, wer glaubt und getauft wird und im Pforzheim wohnt und 1,70 Meter groß ist, wird gerettet werden. Wäre das eine richtige Aussage? Amen. Warum? Weil dich Taufe rettet, weil deine Größe dich rettet, weil du im Pforzheim wohnst. Mein Pforzheim ist ein wunderschöner Ort. Muss ich schon sagen, den ganzen Berg und so weiter bin ich 40 Minuten zu Fuß gegangen, nicht vom Hotel, wunderschön. Aber das rettet dich nicht, wenn du im Pforzheim wohnst. Das rettet dich nicht. Das Einzige, was dich rettet, ist der Glaube. Im nächsten Vers steht es, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und darum geht es auch. Wenn du nicht glaubst, wirst du verdammt werden. Natürlich, wenn du glaubst und getauft bist, dann bist du natürlich gerettet. Das ist eh klar, weil du geglaubt hast. Nicht, weil du getauft wurdest. Ja? Es gibt noch eine zweite Auslegung dazu. Und ich glaube, ist auch nicht so schlecht. Also, wenn wir dann nachher lesen, dann sagt Herr Jesus, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hat, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Das heißt, die zweite Auslegung wieder hier, ist auch nicht so schlechte Auslegung, dass wenn sie Schlangen aufheben und sie etwas Tödliches trinken, wird ihnen nichts schaden. Okay, das heißt jetzt nicht für uns, dass wir jetzt rausgehen in die Wüste oder in den Wald und Schlangen auf einmal angreifen. Du kannst mir nichts anhaben, Schlange, weil ich alles nicht beiß. Die beißt mich, ich sterbe nicht. Nein, das sind verrückt, das sind Dummheiten. Er macht das nicht, weil dann könntest du wirklich sterben. Solltest Gott natürlich nicht versuchen. Außerdem gilt das nicht für uns. Das gilt für die 12 Jünger, okay, die diese Wunder gemacht haben. Jesus spricht ja zu seinen Jüngern und nicht unbedingt zu uns. Okay, und die zweite Auslegung, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Heißt, wenn du getauft wirst, bist du natürlich gehorsam, nachdem du gerettet wurdest. Und wenn du dann diese tödlichen Dinge angreifst, weil du gehorsam warst, wird Gott dich fleischlich retten, ja, dass du nicht stirbst. Das ist die zweite Auslegung. Ich persönlich denke, beide Auslegungen sind nicht schlecht und man kann beides damit zeigen. Aber was man nicht zeigen kann, ist, dass man wegen diesem Vers, dass die Taufe dich rettet. Das kannst du überhaupt nicht beweisen. Ja? Also egal, wie du es drehst und wendest, man kann das so nicht beweisen. Aber wir sollten Antworten haben. Weil Katholiken werden vielleicht, strenge Katholiken werden zu uns kommen und sagen, was sagst du diesem Vers? Was ist damit? Das steht so ganz klar. Da muss es erklären. Du musst eine gute Erklärung haben und deswegen dient das auch hier. Der zweite Vers, den sie verwenden, ist dann im 1. Petrus, Kapitel 3. Schlagen wir gemeinsam 1. Petrus, Kapitel 3 auf. 1. Petrus, Kapitel 3, habe ich hier aufgeschrieben? 1. Petrus, Kapitel 3. Und hier redet der Petrus davon, dass das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Und sagen sie, hey, schau her, da steht, das Wasser rettet uns in der Taufe. Was sagst du jetzt? Und also eigentlich, wenn man es genau liest, steht hier das nicht ganz genau, wie ich es gerade gesagt habe, sondern steht, das Wasser rettet uns im bildlichen Sinn. Natürlich rettet uns das Wasser im bildlichen Sinn, nicht tatsächlich im bildlichen Sinn. Wieso eigentlich? Weil die Bibel spricht davon, im Kolosser Kapitel 2, müssen Sie sich aufschlagen, spricht davon, dass wir in ihm auch mit auferweckt worden sind, mitgestorben sind durch den Glauben. Das heißt, wenn jemand sich taufen lässt, dann ist es im bildlichen Sinn eben das, was der Herr Jesus, was wir glauben, dass er für uns gemacht hat, dass wir gerettet werden. Wir gehen ins Wasser hinein, wir bekennen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und dass wir mit ihm genauso gestorben und auferstehen. Und das zeigt, was in deinem Herzen passiert ist. Du bist jetzt ein neuer Mensch, du bist eine neue Schöpfung in Christus, du bist gerettet worden und das bringst du jetzt zum Ausdruck durch die Taufe in einem bildlichen Sinn und nicht tatsächlich. Die Rettung ist das, was im Herzen geschieht, ist das, was dir Gott dann schenkt. Du glaubst mit dem Herzen, du rufst Jesus an, du bekommst ewiges Leben und zeigst es dann durch die Taufe, wie wir vor 3 Wochen gesehen haben, Bruder Segura da war, hat jeder gesehen. Wurde da irgendwer gerettet mit Wasser? Ich meine, das sei ferne, würde der Paulus sagen, oder? Sicher nicht. Der ist ja nur ins Wasser, und einige haben sich wieder ein bisschen gescheut davor, nicht? Und das ist kein Problem, ja? Aber sie sind dann reingegangen und wieder raus, nicht, dass sie ewiges Leben bekommen, sondern weil sie schon ewiges Leben hatten. Die Taufe zeigt nur, was schon passiert ist, was die Menschen nicht sehen. Und deswegen kriegt er ein gutes Zeugnis vor Gott. Nicht? Er kriegt dann Kraft, er wird dann eben dieses Zeugnis führen. Hey, weißt du was, ich war Gott gehorsam. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt versuche ich diese Sünde und diese Sünde zu bekämpfen und so weiter und so fort. So viel zur Taufe. Ich meine, das sind die einzigen Verse, die mir so spontan eingefallen sind, wenn ich sehen gewinnen bin, wenn wirklich strenge Katholiken auf der Straße sind. Die meisten Katholiken würden nicht einmal wissen, was diese Verse sind, weil sie die Bibel gar nicht kennen und weil sie nicht einmal versuchen zu argumentieren. Denen muss man zuerst erklären, hey, warte mal, deine Kirche sagt, du wirst gerettet, wenn du getauft wirst. Und das ist der Beweis aus dem Katechismus und die Bibel sagt, das ist falsch. Und dann muss er es natürlich, weil blöd ist ja, wenn er sagt, ich bin eh schon Christ, ich glaube das alles. Manchmal muss man ein bisschen rauskitzeln aus dem. Man muss mal ein paar Fragen stellen und schauen, wo sein Herz steht. Was glaubt er wirklich? Weil vielleicht sagt er einfach nur, ich glaube nur an Jesus. Aber nur wenn man sagt, ich glaube an Jesus, heißt das nicht, dass er wirklich an Jesus glaubt. An den wir glauben zumindest. Ja? Der zweite Punkt. Zweite große Irrlehre. Und es gibt hunderte Irrlehren. Ich kann heute, glaube ich, nicht abschließen damit. Ja, wird wahrscheinlich noch andere Predigten dazu geben. Die zweite große Irrlehre ist, dass Katholiken eine falsche Maria haben. Sie haben eine falsche Maria. Im Katechismus, Abschnitt 493, steht: Die ostkirchlichen Väter nennen die Gottesmutter die ganz Heilige. Sie preisen sie als von jeder Sündenmakel frei, gewissermaßen vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht. Durch die Gnade Gottes ist Maria während ihres ganzen Lebens frei von jeder persönlichen Sünde geblieben. Na, das schau her, was da alles drinnen steht. Also da stehen zwei Dinge. Da steht erstens mal, sie ist eine Gottesmutter. Also die Maria, an die ich glaube, wie sie in der Bibel beschrieben ist, ist sicher keine Gottesmutter. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen Kirchen ausschaut, aber wir glauben nicht, dass Maria eine Gottesgebärerin ist. Ja. Ich meine, wo sind wir dann? Wo sind wir? In welcher griechischen Mythologie sind wir jetzt genau angekommen? Ja? Punkt Nummer eins. Sie nennen sie die ganz Heilige. Wow, ich dachte eigentlich, dass nur Gott dieser Titel zusteht. Also niemand ist ganz heilig außer Gott allein. Und dann kommt, wird es nochmal konkretisiert, im letzten Absatz, da steht: Durch die Gnade Gottes ist Maria während ihres ganzen Lebens frei von jeder persönlichen Sünde geblieben. Das heißt, auf gut Deutsch heißt das im Endeffekt, sie sagen, Maria hat noch nie eine Sünde begangen. Gratulation, sie hat es geschafft. Sie ist Gott, nicht? Weil nur Gott kann eigentlich keine Sünden tun, oder? Nur er kann das. Wir Menschen, wir sind eigentlich nicht perfekt. Und was für eine blasphemische Aussage zu sagen, ein Mensch schafft es, ohne Sünde zu sein. Das ist Blasphemie. Schau, wenn Maria keine Sünden hätte, habe ich eine noch wichtigere Frage. Wäre sie dann überhaupt ein Mensch? Ich meine, dann sagen wir den Katholiken, sicher, Bruder Andi, sie ist ein Mensch, aber sie hat keine Sünde, nicht? Moment einmal, die Bibel sagt in Römer 3,23, diesen Vers kennen wir alle, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Da steht, alle haben gesündigt. Und zeigst du es den Katholiken nicht. Alle, schau, alle, sag, ja, ja, stimmt. Sagen, und hat Maria gesündigt? Sag, Maria ist ausgenommen. Moment einmal, wenn es alle heißt und nirgendwo steht, dass Maria ausgenommen ist, dann müsste sie eigentlich auch unter alle zählen, oder? Sag, naja, du kannst es so nicht sehen. Okay, zweiter Vers. Ich meine, manchmal muss man diese ganz dicke katholische Mauer einfach durchdringen, mit Bibelversen alles zerstören. Okay? Prediger 27. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Hier steht es. Weil kein Mensch so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Gibt es einen Menschen, der Gutes tun kann, ohne zu sündigen? Nein. Nein. Die Antwort ist nein. Sagen, ja, aber das kann nicht sein, weil Maria hat ja dieses Fleisch und das Fleisch ist ja sündhaft. Und wenn Jesus von Maria kommt, sagen sie, dann hat er ja von ihrem Fleisch auch bekommen. Das Fleisch war sündhaft, dann ist Jesus auch sündhaft. Solche komischen Philosophien, sagen sie uns dann. Sie verstehen aber nicht, dass die Sünde selber, immer diese Erbsünde, an die sie glauben, dass die jetzt nicht an den Fleischmolekülen bickt, mit Kleber angeklebt und dann wandert das eben zum Körper von Jesus. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Ja. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wie viele Verse braucht man noch, um zu zeigen, dass Maria eigentlich auch ein Mensch ist? Ich weiß es nicht. 1. Johannes 1, 8, das sind hunderte Verse. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verwirren wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wenn Maria gesagt hätte, ich habe keine Sünde, weil sie müsste es ja wissen, ob sie Sünde hat oder nicht. Weil wie kann das sein, dass nur wir das wissen, dass sie keine Sünde hat? Wenn jemand keine Sünde hat, müsste Maria selber dann sagen, ich habe keine Sünde. Und dann würde sie aber sagen, Moment mal, Johannes würde dann sagen, hey, warte mal. Du betrügst, du verführst dich selbst, lieber Maria, weil du hast gesagt, du hast keine Sünde. Okay? Und er sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt, die Wahrheit war nicht in Maria, oder wie? Schon Maria war eine gottesfürchtige Frau, sie hat geglaubt, Gott hat sie verwendet für große Dinge und manchmal auch Dinge, die sehr komisch erscheinen nach außen, wenn sie dann schwanger ist und sie war noch nicht verheiratet, ist schon eine ziemliche Beschämung vielleicht für einige Familien da draußen. Und Gott hat sie verwendet und alles, aber weißt du, sie hat sicher nicht gesagt, Also sie hat sicher nicht gesagt, ich bin ohne Sünde, was heißt, sie hat nicht die Wahrheit. Das heißt, sie ist eine Lügnerin, sie ist vom Teufel und das glaube ich nicht. Ich weigere mich zu, der Bibel sagt ganz klar, dass sie gläubig war, dass sie gottesfürchtig war. Und das ist dieses Schizophrene, glaube ich, bei gewissen strengen Katholiken. Wenn du ihnen diese Verse zeigst, ja, ich führe das ein bisschen vor. Du sagst ihnen, dass alle Menschen gesündigt haben. Das passt ganz genau auf, das passiert wirklich bei strengen Katholiken. Sagt Römer 3, 23, alle haben gesündigt. Dann fragst du, stimmt das? Ja. Okay. Römer 3, 10, es ist keine gerecht, auch nicht einer. Stimmt das? Ja. Prediger 7, 20 und so weiter und so weiter. Und sie sagen dann, ja, Amen, ja, jeder Mensch hat gesündigt. Wenn du ihnen dann aber die Frage stellst, Maria auch, dann stellt sie auf einmal die Haare auf. Warum? Wenn jeder Mensch gesündigt hat, Maria auch, auf einmal, wenn du Maria, also den Namen Maria sagst, als ob das eben ihre Göttin ist, gegen die du nichts sagen kannst, ja, dann stellt sie in die Haare auf und dann komme ich wieder zurück. Das ist wieder eine Endlosschleife. Dann stellt sie in die Haare auf, kurz, und dann sage ich, okay, zurück, Moment einmal, ja, zurück. Haben alle gesündigt? Ja. War Maria ein Mensch? Ja. Sind alle Menschen Sünder? Ja. Hat Maria gesündigt? Nein. Okay, zurück. Noch einmal. Endlosschleife. Ich glaube, irgendwas habe ich übersehen. Aber es ist wirklich so. Die haben diesen Widerspruch. Sie sagen ja und nein. Und am Ende des Tages widersprechen die sich die ganze Zeit. Ich denke mal, wie kann das überhaupt sein? Haben wir Menschen verstanden, einen Gesunden? Und dann fangen sie wieder von vorne an, nicht? Sind alle Menschen Sünder? Ja. Hat Maria gesündigt? Nein. Du hast doch gerade gesagt, alle Menschen sind Sünder, nicht? Und jetzt sagst du, Maria hat nicht gesündigt, dann ist Maria kein Mensch. Katholiken glauben, dass Maria kein Mensch ist. Und das ist bizarr. Das ist eine falsche Lehre. Alle Menschen haben gesündigt. Maria auch. Und das macht sie nicht schlechter oder besser oder sonst etwas. Das ist einfach das Faktum, das ist die Realität. Bei solchen Leuten habe ich manchmal das Gefühl, dass sie total verblendet sind. Und leider ist es so. Die streng Katholiken, die Priester und die Bischöfe von ihnen und vor allem der Papst, ja, die sind sowas von geblendet, du kannst ihnen 100-mal die Wahrheit zeigen, sie würden es trotzdem nicht glauben. Das zeigt mir einfach nur, dass sie wahrscheinlich schon verworfen sind. Dass sie wahrscheinlich schon keine Möglichkeit haben, dass sie irgendwie zum Glauben kommen, wenn sie nicht einmal diese einfachen Dinge bewerten können. Maria ist ein Mensch, alle Menschen haben gesündigt und Maria hat auch eine Sünde. Und wenn jemand so widersprüchlich antwortet, ja, dann kann man so einer Person schwer helfen. Also ich würde dann einfach sagen, hey, weißt du was, es bringt nichts. Du hast keinen gesunden Menschenverstand. Ja? Wenn du ständig diese widersprüchlichen Aussagen machst, die Frage ist dann die, ob du das wirklich verstehen kannst, das Evangelium. Weil in Matthäus Kapitel 13 steht, wer das Wort hört und nicht versteht, dann kommt der Böse und glaubt, dass es ins Herz gesät war, wieder weg. Das heißt, da kann gar nicht gerettet werden. Wenn das nicht einmal verstehen kann, dass alle Menschen Sünder sind. Das ist die Grundlage. Red nicht davon, dass du jetzt alle Sünden bekennen musst. Dass du jetzt alle Sünden wegmachen musst. Das schafft kein Mensch von heute auf morgen natürlich. Das sind harte Werke, das ist eine Disziplin. Aber du musst zumindest verstehen, dass du ein Sünder bist, damit du gerettet werden kannst. Weil wenn du sagst, ich bin kein Sünder, wenn Maria gesagt hätte, ich bin keine Sünderin, vor was sollte sie dann gerettet werden? Und diese Priester erklären allen, dass Maria kein Mensch ist, ja, sondern keine Sünde hatte, obwohl die Bibel klar sagt, alle Menschen haben gesündigt. Und das Nächste, was die Priester erklären, das, was sie allen erklären dann, ist, dass Maria vom Planeten Mars kommt. Und jeder wird es glauben, aber das glaube ich nicht, dass Maria vom Planeten Mars kommt und keine Sünde hat. Sondern Maria ist genauso ein Mensch wie du und ich und kein Alien. Maria ist kein Alien. Sie ist eine rechtschaffene Frau, ja, Amen, sie hat auch geglaubt. Und schlag mit mir gemeinsam Lukas Kapitel 1 auf. Ich meine, es ist so leicht zu zeigen aus der Bibel, dass Maria ein Mensch ist. Ich meine, wir müssen wirklich schon diese Dinge erklären, diese einfachen Dinge den Katholiken. Maria ist ein Mensch. Alle Menschen haben gesündigt. Lukas Kapitel 1, Vers 46. Das ist, als Maria Elisabeth besucht hat. Und Maria sprach dann, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Wieso sagt Maria, mein Geist freut sich in Gott, meinen Retter, wenn sie keinen Retter braucht. Für was brauchen wir einen Retter? Ich meine, die Bibel sagt ganz klein, Matthäus Kapitel 1, Vers 20, während aber diesem Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Für was brauchen wir einen Retter? Weil wir Sünden haben. Jesus rettet sein Volk von ihren Sünden und Maria sagt, ich freue mich in meinem Retter, mein Geist freut sich in meinem Retter. Was würde diese Aussage überhaupt für einen Sinn ergeben, wenn sie keine Sünde hätte? Sie müsste eigentlich sagen, ich brauche den Retter nicht. Ich bin Gott. Ich habe keine Sünde. Ich verdiene es, sozusagen wie die katholische Kirche sagt, als Gottes. Ich bin Gottes Mutter. Ich bin die Königin des Alls. Mit dem Vater, er ist der König, ich bin die Königin, ich herrsche. Das haben sie aus ihr gemacht. Vor circa 100 Jahren, 1950, wurde sie erklärt als Königin des Himmels und Königin des Alls. Das ist eine falsche Maria, die gibt es nicht. Maria ist Gottes Mutter. Ich meine, was heißt das überhaupt? Heißt das, dass Gott sozusagen im Himmel eine Mutter hat? Und wer steht höher, die Mutter oder das Kind? Na, die Mutter wahrscheinlich, oder? Die Mutter ist älter, weiser, bringt das Kind auf die Welt, nicht? Das Kind sollte die Eltern ehren, oder? Das Kind sollte gehorsam sein den Eltern und jeden Tag vielleicht sagen, ja, Papa, ich liebe dich, was soll ich für dich tun? Was kann ich tun? Ich habe mein Zimmer aufgeräumt, ich habe dies und das. Und du glaubst ernsthaft, dass Gott zu seiner Mutter geht und sagt, Mama Maria, was soll ich heute für dich tun? Glaubst du das ernsthaft? Das ist blasphemisch. Das ist blasphemisch. Gott hat keine Mutter. Gott hatte nie eine Mutter. Und wenn er eine Mutter gehabt hätte, wer hat sie dann erschaffen? Ja, Gott erschafft seine eigene Mutter, oder wie? Wie funktioniert diese Konstellation? Gott hat keine Mutter und Maria ist nicht über Gott. Maria ist keine Königin des Alls. Maria ist keine Königin des Himmels. Als ob das eine neue Idee wäre, die Katholiken erschaffen haben, Maria zur Königin des Himmels zu machen. Wir kennen das schon. Jeder, der die Bibel einmal gelesen hat, im Alten Testament, in Jeremia Kapitel 7 steht das schon, vorhergesagt, man hat immer schon die Königin des Himmels angebetet und ihr Brotkuchen gebacken. Das ist keine neue Tradition. Sie haben sie jetzt einfach nur Maria genannt. Das war immer schon ein heidnischer Brauch. Maria ist keine Himmelskönigin. Und dann wird jeder sagen, okay, aber hat sie nicht Jesus geboren? Ist Jesus nicht Gott? Das heißt, Maria ist Gottes Mutter. Sag, Moment einmal. Gott besteht aus drei Personen, nicht nur aus einer Person. Dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Da sind wir uns einig, Trinität. Okay, und dann kommen Katholiken und sagen, aber Jesus ist auch Gott und er hat Fleisch angenommen. Deswegen ist Maria seine Mutter gewesen und deswegen ist sie auch Gottes Mutter in dieser Zeit. Okay? Das ist eine falsche Aussage. Weil erstens einmal, nur weil Jesus Fleisch angenommen hat von seiner Mutter, heißt das nicht, dass sie Gottes Mutter ist. Sondern sie war die Mutter dieses Fleisch, dieses Menschgewordenen, dieses Sohnes Gottes, auf der Erde natürlich. Aber wenn du sagst, sie ist Mutter Gottes für alle Zeit und auch als Jesus auf der Welt war, das ist eine falsche Aussage. Sie war fleischlich gesehen seine Mutter von dem Herrn Jesus. Ja, aber sie war nicht Gottes Mutter. Okay? Weil Jesus hat sie auch zurechtgewiesen, oder? Maria ist Himmelskönigin, das ist bizarr. Ich will es nicht vorlesen. 966, sie wurde von Gott zur Königin des Alls erhöht. Was in aller Welt? Ja. Wollen wir gar nicht darauf eingehen. Ich möchte mal zum Schluss noch ein paar Worte sagen. Vielleicht mag das alles so lieblos klingen und einige Katholiken würden mich als lieblos bezeichnen, weil ich diese Worte verwende und harsche Worte verwende. Und sie würden uns als Katholikenhasser bezeichnen. Das stimmt gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Wir lieben Maria, wir lieben die Bibel, wir lieben den Herrn Jesus, wir lieben Gott und wir lieben die Katholiken. Und deswegen versuchen wir ihnen die Wahrheit zu zeigen. Die Bibel sagt, die Wahrheit freut sich mit der Liebe. Die Bibel sagt, es ist besser, dass man Schläge ins Gesicht sozusagen schlägt, als deinem jemanden zu schmeicheln. Okay? Und weißt du, Menschen brauchen das, Menschen brauchen die Wahrheit und die Wahrheit tut weh. Das ist so. Und manchmal hören wir gewisse Wahrheit, die tun uns weh, manchmal hören andere Menschen gewisse Wahrheit, die tun ihnen weh, das ist normal. Okay? Aber am Ende des Tages ist es heilsam, es bringt gute Frucht hervor und jeder von uns, ja, jeder, dem uns vorgeworfen wird, dass wir Katholiken hassen, das lassen wir so nicht stehen. Sondern wir gehen auf die Straße, wir predigen den Katholiken das Evangelium, zeigen ihnen ihre Irrlehren auf, nicht weil wir sie hassen, sondern weil wir sie lieben, weil wir wollen, dass sie gerettet werden, in den Himmel kommen und nicht in einen falschen Gott sich verrennen, in einen falschen Jesus, der sagt, dass man getauft werden muss, um in den Himmel zu kommen. Okay? Lass uns noch zum Schluss beten. Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir für die kräftigen Verse, die du uns gegeben hast, um die Irrlehren der katholischen Kirche zu widerlegen. Ich bete, Herr, dass viele Katholiken diese Predigt hören, überführt werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass wir auch beim Seelengewinnen viele Katholiken auch Antworten auf ihre Fragen geben können und dass wir ein Herz für alle Katholiken in diesem Land haben. Im Namen deines Sohnes Jesus. Amen.